Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu. Ihr hört den kuscheligsten Podcast der Welt. Heute mit einem ganz soften Thema. Wir reden über das Brettspiel Bärenpark. Und dazu habe ich mir einen wunderbaren Gast eingeladen. Guten Morgen, Laura.
Guten Morgen.
Wir bauen gerne Bärenparks. Du bist die Laura und vielleicht stellst du dich mal kurz vor, weil du noch nicht so direkt bei uns jetzt zu Gast warst. Ihr habt als Podcast-Team eine Folge für uns gemacht in dem Feriencamp, aber vielleicht magst du dazu noch ein paar Takte sagen.
Mhm. Ja, ich bin Laura. Ich spiele schon irgendwie mein ganzes Leben Brettspiele, glaube ich. Also auf jeden Fall eine sehr geprägte Kindheit dadurch gehabt. Und habe irgendwie ein paar Freunde, die auch Brettspiele spielen und die machen schon länger den Podcast Brett vorm Pott und haben mich irgendwie Anfang 2016 dazu bekommen, dass ich auch endlich mal mitmache. Und seitdem bin ich regelmäßig da dabei. Wir podcasten alle 2 Wochen und nehmen uns immer genau ein Spiel vor, was wir spielen und dann rezensieren. Also sehr enger Fokus sozusagen. Wir sind insgesamt 6 Leute und wir sagen, wir spielen.
6 Leute?
Genau, aber also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir schon mal eine Folge mit 6 Leuten hatten. Ich glaube, eine oder so. Wir spielen halt immer, wenn wir mindestens zu dritt sind. Genau. Und dann sind das meistens so irgendwas zwischen 3 und 5 oder so. Das ist ja auch mal so ein bisschen vom Spiel abhängig, mit wie vielen Leuten man das spielen kann und so.
Genau. Ihr habt die Star Trek-Folge für uns gemacht. Ascendancy oder so, was heißt das?
Ja, genau. Star Trek Ascendancy.
Da hat der David auch schon immer gesagt, das müssten wir unbedingt mal spielen, weil ich ja eigentlich auch ein großer Star Trek-Fan bin und ihr habt, glaube ich, sogar einen eigenen Star Trek-Podcast innerhalb dieses Podcast-Universums, gell?
Ja, genau. Also Teile von uns, die Brett vom Pod machen, podcasten mit noch anderen zusammen. Bei Borg ist nicht Schwedisch und das ist immer die anderen 2 Wochen. Also es ist Donnerstags ist immer Podcast-Tag und entweder es geht um Star Trek oder um Brettspiele, das ist ganz fantastisch.
Ja, deswegen habe ich mich auch gefreut, habe ich gedacht, das ist auch eigentlich das perfekte Thema, ein Star Trek Brettspiel. Mehr Repräsentation für eure Podcast-Projekte kann es eigentlich nicht geben, als diese 2 Steckenpferde zusammenzustecken. Sehr schön. Könnt ihr nachhören in der Ferienwoche? In der Feriencamp-Woche war die Folge zu hören. Ansonsten Brett vorm Pott und wir reden heute auch über ein Brettspiel. Das hat aber so gar nichts mit Science Fiction zu tun. Sehr bodenständig geblieben, nämlich Bärenpark, heißt witzigerweise auch im Englischen so. Die Engländer und so stehen ja, wenn dann irgendwie ein Ä drin ist, also Bärenpark, von Phil Walker Harding erschienen im Dings Verlag.
Bei Lookout.
Pegasus? Lookout. Entschuldigung, Lookout. Erschienen bei Lookout Games und Phil Walker Harding ist auch relativ bekannt inzwischen in der Brettspielszene. Der war letztes Jahr mit Imhotep, hat er einen großen Erfolg gefeiert, wo ich auch gedacht habe, das könnte Spiel des Jahres werden, 2016 und 2015 auch ein großer Hit Kakao. Dazwischen waren auch noch ein paar andere Sachen, aber das sind so, glaube ich, seine 2 erfolgreichsten Spiele und jetzt eben Bärenpark bei Lookout. Und klingt ja im ersten Moment vielleicht so nach einem Kinderspiel, aber Laura, vielleicht magst du uns mal kurz abholen, wo muss man denn Bärenpark einsortieren, so von der Art des Spiels?
Ja, also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Familienspiel, ziemlich eindeutig, ist ziemlich einsteigerfreundlich, ist eins der im Moment relativ beliebten Puzzlespiele, wo man so tetrisförmige Pappplättchen hat, mit denen man irgendwie puzzelt. Ja, genau. Soll ich kurz erzählen, was man so tut? Jeder Spieler ist Parkbesitzer von einem kleinen Bärenpark und startet mit einem Gelände, was so ein 4x4 Felder großes Raster ist. Und man versucht im Laufe des Spiels irgendwie möglichst coole Bären in seinen Park zu kriegen und den zu erweitern und so. Und am Ende geht es um Siegpunkte. Das Spiel hat eine super niedrige Einstiegshürde, finde ich, weil die Regeln sind nicht allzu kompliziert. Und man macht im Prinzip immer genau das Gleiche. Man startet, indem man so Pappplättchen hat. Also es gibt irgendwie Tierhäuser und Außengehege und dann noch so kleinere Toilettenhäuschen und Spielplätze und sowas. Mhm. Und man hat immer im Idealfall schon Plättchen bei sich liegen. Und der Zug ist dann so, dass man eins dieser Plättchen an seine bisherigen Plättchen in seinem Park anlegt. Und dann kriegt man entweder neue Plättchen oder so eine Parkerweiterung dafür. Und dann ist der nächste Spieler dran. Und dadurch, dass es halt nicht so kompliziert ist, ist das auf jeden Fall auch kindergeeignet und auch Einsteiger geeignet. Oder halt, wenn man irgendwie relativ viel spielt, so wie wir, dann ist es irgendwie so ein fluffiges Spiel, was man zwischendurch spielen kann.
Ja, ich würde so in diese Carcassonne-Ecke einsortieren, hat man in 2-3 Minuten erklärt. Jeder kann mitspielen, aber wenn man das eben öfter spielt, hat es auch eine taktische Tiefe, die man nicht außer Acht lassen darf, dann auch nach einer Weile. Also es gibt dann so auch so bestimmte Sachen, die eben mehr Punkte geben, wenn du sie schneller machst als dein Gegner. Du kannst dir gegenseitig dann auch die entscheidenden Gehege wegnehmen. Also man kann das so sehr für sich spielen und mehr oder weniger ignorieren, was die anderen machen, weil man hat eigentlich auch genug zu pushen. um diese Tetris-Steinen-förmigen Gehege, also es gibt dann einen Eisbärpark, das dann aussieht wie so ein T-Stück oder halt diese typischen L-Stücke, wie man sie von Tetris kennt, viereckige, und je größer der Punktwert ist, desto komplizierter werden die Teile, also es geht dann auch über die klassischen Tetris-Steine hinaus, dass du halt vielleicht so einen Torbogen quasi als Plättchen hast. Das gibt dann aber auch schon zum Beispiel 8 Punkte. Das gibt's aber dann auch nur einmal. Also manche Gehege sind dann eben selten und manche Gehege gibt's doppelt. Und wenn du zuerst zugreifst, kriegst du mehr Punkte, als wenn dir andere Leute schon Gehegeformen weggenommen haben. Und das heißt, es ist einerseits so ein Kampf mit dem eigenen Spielplan, wo kriege ich meine Teile am effizientesten unter, dass halt möglichst wenig Lücken entstehen. Zweitens gewinnt derjenige, der halt als erstes 4 von diesen Parkgehegen fertig hat. Also ist auch gleichzeitig ein Wettlauf. Das heißt, wenn ich zu viel kleinteilige Teilchen nehme, so eine Toilette deckt halt nur ein Feld ab. Das heißt, wenn ich möglichst effizient meine Teile so anlege, dass ich wenig Lücken lasse, dann muss ich mir auch weniger Toilettenhäuschen nehmen, weil ich dafür ja einen ganzen Zug verbrauche. Also das sind so alles so Faktoren, die dann da dazukommen. Und besonders gefallen haben mir die Aufträge. Mhm.
Ja, genau. Also das ist steht so unter erweiterten Regeln. Also man kann das Spiel komplett ohne spielen.
Ich würde es aber immer mitspielen.
Also, ja, ich glaube auch. Also vielleicht, je nachdem, wenn Leute ein bisschen Sorge haben, dann vielleicht die erste Runde ohne, aber dann auf jeden Fall mit. Ja. Genau, und es gibt so eine Auswahl von 10 verschiedenen Aufträgen, aus denen man dann für eine Partie 3 auswählt. Und das ist dann irgendwie, du kriegst, so ein Auftrag ist erfüllt, wenn du 3 Koala-Gehege gebaut hast oder wenn du eine Fressmeile aus 3 hintereinander liegenden Imbissständen gebaut hast oder...
Oder besonders toll der Fluss, wenn man so einen Fluss von 3 Plättchen durch seinen Park legt, was einem immer auch irgendwie den halben Park zubaut.
Ja, das ist gar nicht so einfach, das stimmt, genau. Und das ist immer so, dass es gibt im Zweispielerspiel 2 solche Aufträge und dann Träger immer von einer Sorte und ansonsten gibt es 3, also so, dass bei 4 Spielern noch nicht mal jeder 1 kriegen kann. Aber das erste, was jemand erreicht, das gibt halt immer sehr viele Punkte und die beiden anderen dann halt etwas weniger jeweils. Und da muss man tatsächlich am Anfang gucken, also gerade bei diesen 3 Auftragssorten, man will halt schon möglichst 1 oder 2 Aufträge vor den anderen erfüllt haben, damit man da ordentlich Punkte abgreift. Und dann wird es tatsächlich spannend. Das ist gar nicht so einfach. Also gerade das mit diesem Flusslauf, wenn man sich da nicht dann total verbauen will, also dann hat man vielleicht den Auftrag erfüllt, aber kommt irgendwie mit seinem Park nicht mehr klar. Das ist ja auch nicht das, was man will. Ja.
Und die entscheidende Mechanik ist auch, also das ist mir, ich habe es just hier vor dem Podcast nochmal gespielt, dann habe ich ja 2 Flussplättchen schon so richtig gelegt gehabt und dann wollte ich das dritte legen und dann hatte ich aber keins mehr, weil der Clou an dem Spiel ist, du darfst immer, wenn du dran bist, 1 Plättchen aus deinem Vorrat, also man nimmt sich dieses Gehege erstmal so als Blaupause sozusagen zu sich in den Vorrat und wenn du dran bist, darfst du immer 1 in deinen Parkbereich legen. Du kriegst aber nur neue Plättchen, wenn du eben auch Sachen abdeckst. Also das ist das, was du meintest, was gerade so aktuell ist, diese Puzzle-Abdeckspiele. Das gibt's auch bei Pegasus gerade, so eine Reihe mit den mit diesen Gärten. Indian Summer, oder wie heißt das gerade, das aktuelle?
Ja, genau, das ist jetzt rausgekommen, Indian Summer. Genau. Also es gab jetzt die letzten Jahre von Uwe Rosenberg, ich glaube 4 insgesamt oder so, ja.
Genau, und Odins Fest hat ja quasi auch so eine Abdecklegemechanik. Also man legt was auf sein Brett und je nachdem, welches Symbol du ablegst, ob du eine grüne Schubkarre ablegst, einen weißen Bagger oder einen orangenen Bagger oder eben so einen kleinen Bautrupp, das bedeutet dann, dass du Nachschub bekommst in dieser Farbe. Da liegt dann so ein Tableau aus, wo dann diese unterschiedlichen Gehegetypen liegen. Und deswegen ist es halt auch wahnsinnig wichtig, das unterschätzt man bei der ersten Partie, finde ich, komplett. Deswegen ist es eben sehr entscheidend, wann man wo welches Plättchen hinlegt, um dann eben auch den entsprechenden Nachschub zu haben. Weil nichts ist schlimmer, als 2 Flussplättchen zu haben und dann hast du aber nichts mehr, um irgendwie ein grünes Plättchen dir nehmen zu dürfen.
Ja, also das ist tatsächlich auch das Spannende. Also ich finde, man muss da keine Angst vor haben. Also wenn man sich mal in so eine Situation manövriert hat, dass man zum Beispiel gar keine Plättchen mehr hat, dann darf man sich auch einfach eins nehmen und dann kann man halt im nächsten Zug erst wieder eins anlegen. Also das ist kein Problem am Anfang. Man muss da nicht unbedingt drauf achten. Aber wenn man nachher mit Leuten spielt, die alle so ein bisschen ehrgeizig und strategischer spielen, dann ist das tatsächlich, glaube ich, der große Trick. Also man muss irgendwie gucken, dass man zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Sachen überdeckt, aber man will sich natürlich auch seinen Bauplan nicht zerstören. Und genau dieses Timing ist auch das, was ich reizvoll dran finde.
Genau, und das Puzzeln macht auch wirklich Spaß. Also man sieht dann, wie alle immer so rumtanzen vor ihrem Brett. Dann nimmt man sich so ein Plättchen und dann hält man das so in der Luft und überlegt, ah, wenn ich das da hinlege, dann decke ich den Bagger ab, aber dann kriege ich ja da keinen das nicht mehr unter und dann überlegt man, okay, dieses große Sechserplättchen mit den Gobi-Bären, das wäre ja schon sehr reizvoll, das erfüllt auch gleichzeitig meinen Auftrag, aber das ist so riesig, das weiß ich gar nicht, wo ich das hinkriege. Okay, dann nehme ich mir erst diesen Bautrupp, dann lege ich erst die Toilette hier, dann habe ich einen Bautrupp, dann habe ich wieder ein komplett neues Feld. Also so versucht man dann eben schon so, während die anderen dran sind, zu überlegen, was ist denn jetzt der beste, möglichste Zug für die nächste Runde. Und deswegen fühlt sich die Downtime auch nicht so groß an, weil man, während man eben nicht dran ist, schon so gut planen und überlegen kann. Natürlich hat man immer, wenn man mit Tüftlern spielt, die wirklich den perfekten Zug immer machen wollen, das ist bei jedem Spiel stressig, wo man einfach wartet auf seine Mitspieler. Aber ich finde, man kann das hier einigermaßen gut überbrücken, indem man einfach schon so ein bisschen guckt und vorplant.
Ja, das ist auch total geschickt gemacht, dadurch, dass man halt den Zug immer damit anfängt, dass man ein Plättchen aus dem eigenen Vorrat legt. Ist diese Entscheidung sozusagen, die muss man
angesetzt.
Ja, genau, da ist nicht mehr so viel, was sich da ändern kann über die Runde. Und dann muss man halt gucken, was man dafür nehmen kann. Und das, also wir spielen das tatsächlich total fluffig. Wir haben jetzt irgendwie gestern noch ein paar Zwei-Spieler-Partien gespielt. Die waren in einer Viertelstunde durch oder so. Genau.
Ja. Eben, also halbe Stunde ist, glaube ich, schon ein langes Match, wenn man es schon mal gespielt hat, wenn man eben keinen Grübler dabei hat. Kann man es gut zu zweit spielen? Wir haben es halt immer als Familie hier auch zu dritt und zu viert meistens gespielt. Das ist bei Viererspielern ja nicht immer gegeben, dass es zu zweit gut funktioniert. Kann ich mir aber hier sehr gut vorstellen. Hast du bestimmt auch
genau.
So erlebt.
Ja, also ich finde es sogar tatsächlich ganz nett, weil es dann halt wirklich sehr flüssig ist. Man hat quasi überhaupt keine Downtime mehr. Und ich finde, das hat insgesamt so ein bisschen die Gefahr, dass man so anfängt, sich so abzukapseln und sich überhaupt nur auf seinen eigenen Park konzentriert. Und dann entsteht auch schon mal sowas, dass Leute irgendwie sich jetzt noch entscheiden müssen, was sie für ein Plättchen legen wollen. Und der Nächste denkt, ach, der ist schon fertig und fängt dann schon mal mit seinem Zug an und dann überholt man sich so gegenseitig. Da muss man ein bisschen drauf achten, aber wenn man das einfach tut und sich auch anguckt, was die Mitspieler machen, dann ergibt sich da eigentlich ein ganz cooler Flow, auch zu zweit.
Ich meine, das ist ja oft, also ist auch oft noch das ist ja auch oft ein Kritikpunkt, den ich an Brettspielen habe, dass man so wenig Interaktion mit seinen Mitspielern hat. Das ist leider sehr häufig. Also die wenigsten Spiele machen das. Gerade so diese Eurogames ist halt jeder meistens so mit seiner Optimierung beschäftigt und so weiter. Bärenpack hatte eher den Vorteil, dass es halt von der Thematik so nett familiär auch ist, dass man sich zwischendurch auch einfach gut unterhalten kann. Man kann über seinen Park reden. Man kann das wie bei Carcassonne auch gut kooperativ im Sinne von, helft mir doch mal, was wäre denn jetzt das Beste? Ja, also das ist ja der große Vorteil bei Carcassonne. Man kann das mit Kindern spielen und sagen, hier, guck mal, nimm doch diesen Koala hier. Der passt doch da ganz gut rein. Und man kann sich so ein bisschen helfen und dann einfach das Erlebnis haben. Oder man kann es halt sehr kompetitiv spielen und wirklich überlegen, was nehme ich dem anderen weg?
Ja, es gibt halt keine verdeckten Informationen, man hat keine Handkarten, die man dann offenlegen müsste, damit das funktioniert oder so. Und es gibt halt auch quasi keinen Zufall in dem Spiel. Und dadurch, kann man das so schön gemeinsam spielen, im Zweifel, ja.
Und diese Bärenstatuen dürfen, bevor jetzt einer sagt, wie Koalas sind doch gar keine Bären. Es gibt Gobi-Bären, das sind diese Braunbären, dann gibt's Pandas und es gibt Eisbären und dann gibt's Koalas. Und mir ist es erst echt überhaupt nicht aufgefallen, aber dann dachte ich so, Moment mal, Koalas? Das sind doch gar keine Bären. Und dann schlage ich die Anleitung auf und dann steht wirklich so an der ersten Stelle, wo Koalas genannt werden, ist so ein kleiner Sternchen-Text und dann steht hier, ich lese vor, Koalas sind zwar keine Bären, sondern Beuteltiere, aber jeder mag sie. Also nehmen wir sie in unseren Park auf.
Ja, das
finde ich total süß. Ja. Das ist denen wohl wahrscheinlich auch bei der Entwicklung irgendwie aufgefallen, dass, was nehmen wir denn noch? Hier Koala-Bären. Ja, Koala-Bären. Und wahrscheinlich ist es dann der Designer und der Grafiker, der war wahrscheinlich schon fertig und dann so, Moment mal.
Ja.
Super. Ja. Was wollte ich jetzt noch sagen? Achso, diese Bärenstatuen sind noch ganz wichtig. Wir wollen jetzt nicht alle einzelnen Regeln auflisten, aber die sind wirklich spielentscheidend, weil dieses Puzzeln ist wirklich wichtig. Also es ist nicht einfach nur so, dass man halt sagt, hey, jetzt, ich kriege da irgendwelche Formen und jetzt muss ich halt gucken, wie es möglichst gut passt und wenn nicht, ist auch egal. Sondern die sind wirklich spielentscheidend, weil wer es eben schafft, ein Basisplatte von 4x4 Kacheln komplett abzudecken, bis auf die eine Baustelle, die in jeder Platte abgedruckt ist, zufälligerweise, der bekommt dann eine goldene Bärenstatue. Und A, fühlt sich das total toll an. Das erinnert mich dann auch immer so an Theme Park oder so, ja, wenn man dann so Boni bekommt und die sich dann da hinstellt, so als Statue. Die sind halt auch richtig viel Punkte wert. Also die sind dann, je nach Spieleranzahl, fangen die an bei 15, 16 Punkten und geht natürlich runter. Also wer als nächstes dann eins abdeckt, kriegt einen Punkt weniger und dann wird's immer weniger bis runter halt so für 5, 6 Punktstatuen. Aber die will man haben. Also das heißt, man hat nicht nur den Anreiz, den Park perfekt abzudecken, damit es schön aussieht, sondern man möchte halt auch diese dicken Punkte dann abkassieren.
Ja, das ist halt tatsächlich auch das, was irgendwie das Spiel auch für viel Spieler reizvoll macht. Man kann sich halt im Prinzip überlegen, will ich möglichst diese wertvollen Statuen abgreifen und guck deswegen, dass ich große Teile einsammle, damit ich irgendwie schnell fertig werde. Oder ich nehme dann auch mal irgendwie ein Toilettenhäuschen, um hier das jetzt erstmal schnell abzuschließen und dann weiterzumachen oder so. Oder man legt den Schwerpunkt halt darauf, dass man möglichst teure Außengehege und Tierhäuser kriegt. Also mit die möglichst viele Punkte geben. Oder man konzentriert sich mehr auf die Aufträge. Also ich kann tatsächlich auch als Vielspieler, habe ich immer so ein Optionenset, in welche Richtung möchte ich jetzt gehen und muss dann auch Entscheidungen treffen und muss auch mal Dinge irgendwie links liegen lassen. Aber das ist das, was für mich ein Spiel halt dann auch reizvoll macht.
Genau. Man hat jetzt nicht so unterschiedliche Taktiken, dass man sagt, okay, diesmal gehe ich jetzt eher auf die Maisproduktion oder sowas, ja. Also so taktisch ist es dann nicht, aber wie gesagt, auch für viele Spieler interessant. Und mich hatte das wirklich überrascht, weil ich das erst so abgestempelt habe als, das ist halt ein ganz normales, klassisches Familienspiel, reizt mich jetzt nicht so. Ich habe auch King Domino ja total unterschätzt.
Okay, das habe ich heute nicht gespielt tatsächlich.
Ja, ich habe eben auch nicht wirklich gespielt, aber es wurde ja dann eben auch Spiel des Jahres und das hatte ich völlig links liegen lassen auf der Messe, weil mich die Grafik und die Optik so an, ja, ist halt ein Domino für Kinder, so weißt du. Und Bärenpark hat mich dann auch nur so peripher angesprochen. Ich mag auch Zoloretto zum Beispiel total gerne, ist auch schon ein paar Jahre her, weil ich diese Park-Thematik, die spricht mich immer an, seit Theme Park und diesen Spielen war ich einfach immer begeistert von Park und deswegen habe ich mir Bärenpark auch angeschaut und es könnte noch ein bisschen mehr diese Parkatmosphäre, also optisch greift es das sehr schön auf, aber man muss sich zum Beispiel ja nicht drum kümmern, irgendwelche Wege zu bauen oder sowas, also der Park am Ende sieht nicht nach einem echten Park aus, weil du baust keine Wege, ja, und das fände ich zum Beispiel auch noch reizvoll, so eine richtige, wenn da so das noch drin wäre, dass man irgendwie Fressbuden bauen muss. Es wird auch nicht von dir verlangt, dass du Toilettenhäuschen baust. Mein Sohn zum Beispiel hatte gerade einen Park mit keiner Toilette. Ja. Und wir uns dann auch drüber lustig gemacht haben, die armen Leute können gar nicht aufs Klo gehen. Aber das wäre zum Beispiel sowas, was mir da jetzt fehlt. Wenn ich überhaupt einen Kritikpunkt hätte, dann wäre es, dass die Thematik des Parks nur optisch dargestellt ist und nicht irgendwie rein. Kommt ins Spiel.
Genau, es ist halt, also es ist am Ende, es ist halt schon ein abstraktes Puzzlespiel. Es ist zwar unfassbar hübsch, aber genau, wir hatten tatsächlich auch genau diese Diskussion, das fühlt sich an manchen Stellen so ein bisschen an wie hier so Rollercoaster Tycoon oder so. Mhm. Gerade auch, weil man dann am Ende noch so Statuen dahinstellt und so. Aber genau das, ne? Also ob man jetzt überhaupt Fressmeilen hat oder überhaupt Toilettenhäuschen, das ist halt fürs Spiel völlig irrelevant.
Genau. Schade, aber es ist wirklich nur eine optische Kritik. Ja. Es tut dem Spiel keinen Abbruch. Lookout Games kostet um die 29, 28, 30 Euro rum oder sowas. Sehr schönes Spiel. Wer ein Familienspiel sucht, Legespiel, leichte Regeln, sollte da auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Und wie du auch schon gesagt hast, auch für viele Spieler durchaus interessant. Kein abendfüllendes Programm, aber als Einleitung für den größeren Spielerabend oder als Absacker wunderbar geeignet. Wenn man noch mal eine halbe Stunde warten will, weil die Bahn noch nicht fährt oder so, ist Bärenpark immer gerne auf dem Tisch gesehen.
Ja, auf jeden Fall.
Dann danke ich dir für deinen Besuch, Laura. Geht raus und spielt Bärenpark. Wie gesagt, wenn ihr Insert Moin ein bisschen unterstützen wollt, dann nutzt doch unseren Affiliate-Link, wenn ihr Brettspiele kauft auf Amazon. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Den findet ihr neben dem Blogpost, ist rechts ein Link zu Amazon. Und ansonsten kann ich nur empfehlen, Brettform Pod, die ihr redet auch relativ häufig über Brettspiele, alle 2 Wochen, wie du schon gesagt hast. Genau, was ist denn da dein aktueller Hit momentan? Was spielt ihr denn gerade so?
Mein aktueller Hit, ja, es ist ja gerade frisch, kurz nach der Messe. Insofern spielen wir gerade vor allem ganz viele neue, verschiedene Sachen. Ich glaube, unser Hit des Jahres so ein bisschen ist Die blutige Herberge. Es sind schon ein paar Jahre alt, haben wir auch eine Folge
schon gehört. Ja.
Das haben wir alle überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, haben das zufällig auf der BerlinCon entdeckt. Oder, also Daniel kannte es, glaube ich, aber hat es dann da gekauft. Und da sind wir auf jeden Fall, ich würde sagen, das ist so mein Spiel des Jahres 2016, glaube ich, so unterm Strich. Also zumindest die größte Überraschung.
Sehr schön. Und was ihr sonst auf der Messe erlebt habt, ich glaube, da gibt es auch eine Folge von David und Daniel dazu, gell? Da gibt es auch eine Begegnung mit Manu, steht da. Also da könnt ihr mal reinhören. Da bist du, glaube ich, nicht dabei bei der Folge, gell?
Nee, genau, aber, da konnte ich nicht. Aber das ist ja das Schöne, wenn man so viele ist.
Da wird auch über die blutige Herberge geredet, über die Erweiterung. Mhm. Genau. Alles klar, dann danke ich dir und freue mich schon auf die nächste Brettspielfolge mit dir. Und vielleicht schaffen wir es ja mal, in echt Brett zu spielen. Ja. Das wäre doch toll.
Vielen Dank für die Einladung. Ich würde mich freuen.
Gerne. Bis bald.
Tschüss.